ARD. Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter.
Der Begriff hat schon unangenehme Schwingungen. Barrierefreies Bauen. Ich bin doch fit und gesund. Das mag sein, aber bestenfalls werden wir alle älter und alt und dann merken wir, was beim Planen, Bauen und Sanieren so alles schiefgegangen ist. Zum Beispiel bei Treppen, Türen, Farben. Ja, bei Farben in Bädern, Küchen und so weiter. Wir sprechen heute über Altersvorsorge der ganz besonderen Art. Und zwar mit Susanne Trabant. Sie ist Architektin, Diplom-Ingenieurin und Sachverständige für barrierefreies Bauen. Und mit dabei auch Michael Triemer. Er ist Projektkoordinator vom Beratungszentrum für barrierefreies Planen und Bauen in Sachsen. Dort gibt es nämlich die Besonderheit einer kostenfreien Erstberatung zum Thema. Frau Trabant, wir fangen mal mit einer frechen Frage an die Architektin. Planen wir vielleicht falsch, wenn wir mit 30 unser Häuschen bauen und überlegen, wie viele Kinderzimmer brauchen wir und wohin mit dem Klettergerüst?
Ja, das ist ein großer Fehler. Was macht man falsch? Man denkt zum Beispiel nicht darüber nach, dass man mal Hilfestellung benötigen könnte in einigen Alltagssituationen. Besonders schwierig wird es dann im Bad. Und wenn ich nicht mehr so gut kann im Alter, kann ich vielleicht keine Treppe mehr steigen. Und dann sollte mein eigentlich als Gästetoilette gedachtes Bad im Erdgeschoss genau eine ausreichende Größe haben, dass ich mich nicht nur alleine da bewegen kann, sondern mir auch mal jemand zur Seite stehen kann und mir helfen kann. Das wäre so ein erster Kardinalfehler. Wobei, wenn man es gut macht, nutzt das auch, wenn die Kinder klein sind. Ich habe es sehr genossen, wenn ich meine Zwillinge gemeinschaftlich in einer großräumigen Dusche duschen konnte und selber auch da reinkam, weil es einfach leichter geht. Gleicher Kardinalfehler, zu kleiner, enger Flur oder Windfang. Später braucht man da ein bisschen Bewegungsplatz, um vielleicht einen Rollator dort bequem durchfahren zu können oder sich auch mal auf eine Bank zu setzen, um die Schuhe anzuziehen. Wären so die ersten beiden Dinge, die mir einfallen.
Ja, und ich denke da zum Beispiel an Türen. Also wenn man die im Nachhinein verbreitern will, uns fehlen nur ein paar Zentimeter, ist doch ungünstig, oder?
Ja, ich würde keine Tür unter 80 Zentimeter bauen in der Breite. Grundsätzlich nicht. Also auch die Tür zur Toilette oder zum Bad muss mindestens 80 Zentimeter breit sein. Wenn ich Platz habe, sollte ich vielleicht auch 90 Zentimeter wählen, weil dann käme ich auch mit einem Rollstuhl bequem durch. Und aus meiner Sicht ist das ein interessantes Ziel, wenn ich mir einmal ein Haus baue, dort auch bis zum Lebensende bleiben zu können und nicht, weil das Haus es nicht hergibt, später in eine Pflege gehen zu müssen. Das fände ich irgendwie ein schönes Ziel.
Ja, Herr Triemer, wie kann man das erreichen aus Ihrer Sicht? Sie beraten ja die Leute, die zu Ihnen kommen, an Ihrem Beratungszentrum für barrierefreies Planen und Bauen in Sachsen. Was würden Sie jungen Leuten raten, die zu Ihnen kommen, weil sie zum Beispiel ein altes Gebäude sanieren oder auch ein neues planen?
Also zunächst einmal natürlich sollte man sich über die Zugänglichkeit des Gebäudes Gedanken machen. Das heißt, möglichst natürlich ebenerdig, nicht 10 Stufen bis zur Haustür. Da geht es eigentlich schon los. Das ist aus meiner Erfahrung ein sehr großes Problem immer wieder gewesen und wird es sein. Dann die bereits beschriebenen Flächen, Türenbreiten und natürlich auch die sogenannten Bewegungsflächen. Also wir sprechen bei einer Rollstuhlnutzung von einer sogenannten Bewegungsfläche von 1,50 Meter mal 1,50 Meter, um dort genügend Platz, ich sag mal etwas salopp, zum Rangieren zu haben. Also ganz relativ einfache und banale Dinge. Wenn wir mal vom Rollstuhlfahrer etwas wegschauen, vielleicht zu Sehbeeinträchtigungen, dann könnte man über kontrastreiche Gestaltungen nachdenken. Also hell-dunkel. Ja? Oftmals werden sogenannte Treppenstufenmarkierungen genannt. Wenn ich also eine Sehbeeinträchtigung habe und schaue mal auf die üblichen einheitlichen Treppenstufen, dann wirkt das auf mich wie eine einzige graue oder dunkle Fläche. Habe ich dort weiße Linien zum Beispiel im Kontrast zu dunklen Treppenstufen, dann kann ich diese Treppenstufen deutlich besser erkennen. Das sind manchmal ganz einfache Dinge, über die man auch dann, ich sag mal, auch schon in meinem Alter mit Mitte 40 vielleicht schon mal durchaus, im wahrsten Sinne des Wortes, stolpert, wo man merkt, oh, Jetzt habe ich diesen Treppenabsatz hier übersehen. Ich bin jetzt fast schon ein bisschen ins Straucheln geraten. Das merkt man dann. Das wird, wie gesagt, gerade ab 40, das Sehen ist nachgewiesenermaßen, wird deutlich oder lässt deutlich nach. Das kann man wirklich am eigenen Leibe, im Laufe des Lebens tatsächlich erfahren.
Sie haben den Eingangsbereich angesprochen. Sollte dahinter, also in dieser Etage, dann nach Möglichkeit alles sein, was man vielleicht im Alter bräuchte? Also, dass man wirklich auf einer Etage bleiben könnte?
Na, im Grunde genommen, natürlich ist es sinnvoll, wenn man ein Haus oder ein Gebäude plant und man hat die Möglichkeit, die wichtigsten Räumlichkeiten, Frau Trabant hatte das auch schon mit angesprochen, im Erdgeschoss durchaus anzusiedeln. Also das Bad, die Küche, das Wohnzimmer und beispielsweise dann vielleicht im ersten Obergeschoss eben das Schlafzimmer, was dann, später einmal gegebenenfalls mit einem Treppenlift oder ähnlichem erreichbar wäre. Aber die Grundeinrichtungen sollten sich im erreichbaren Erdgeschoss durchaus befinden. Nicht zuletzt darum gab es ja in den letzten Jahrzehnten vermehrt diese Bauten im Stile eines Bungalows. Das ist ja erst die letzten Jahre so ein bisschen aufgekommen, dass man dann eben in Bungalow-Stil baut, um alles ebenerdig auf einer Etage und Ebene zu haben. Wichtig ist natürlich eben, dass diese Zugänglichkeit möglichst stufenfrei auch entsprechend mit dem notwendigen oder erforderlichen Gefälle erfolgt, dass im Fall der Fälle beispielsweise eben angewiesen sein auf eine Rollstuhlnutzung, das nicht zu steil gestaltet ist, dass ich eben selbstständig, und da kommen wir schon mal zu einem sehr wichtigen Punkt beim Thema Barrierefreiheit, selbstständig möglichst das erreichen kann. Barrierefreiheit bedeutet ja eben selbstständig, Klammern auch zu jeder Zeit, Einrichtungen, Orte, die Wohnung, das Haus erreichen zu können. Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Das heißt mal noch so ein paar, zwei Stufen bis zur Toilette oder so, das ist keine gute Idee.
Diese zwei Stufen können im Fall der Fälle entscheidend sein, dass ich die Toilette dann natürlich nicht mehr erreiche. Wenn ich also eine Erkrankung habe des Bewegungsapparates und Stichwort Parese, also eine Beinhebeschwäche, dann können auch zwei Stufen schon zu viel sein. Das ist richtig.
Und ich sag mal salopp gesagt, wegen zwei Stufen möchte man irgendwie auch nicht perspektivisch dann im Heim landen. Sie gehen in Ihren Beratungen sehr auf viele kleine Dinge ein. Können Sie noch so ein paar Beispiele nennen, was diese kleinen Dinge sind?
Ja, wie gesagt, die schon erwähnte Hell-Dunkel-Gestaltung, das kann schon sehr viel ausmachen. Da kann ich schon bei der Fliesenwahl fürs Bad durchaus etwas tun, was es mir in kommenden Jahren erleichtert. Es geht, wie gesagt, um Türschwellen als Beispiel. Müssen heutzutage noch Türschwellen sein? Gibt es da modernere, bessere Lösungen? Die angesprochenen Türenbreiten. Und da geht es manchmal eben dann wirklich um die berühmten Zentimeter. Beispielsweise, wohin, in welche Richtung öffnet meine Tür, beziehungsweise wie kann ich an die Tür möglicherweise heranfahren? Auch das sind manchmal Fragen, die sich da stellen. Wie gestalte ich meine Dusche, die Duschkabine, ebenerdig? Wir sagen für mobilitätseingeschränkte Menschen, 1,20 Meter mal 1,20 Meter sollte eigentlich das Minimum sein. Die 1,50 mal 1,50 mit der Bewegungsfläche wären tatsächlich für den Rollstuhlfahrer von Interesse, damit eben auch die von Frau Trabant schon erwähnte Pflegeperson dort einmal mit hinein kann. Also es sind viele, viele Punkte, es sind viele Maße, die uns ja auch zum Teil durch Normen vorgegeben werden und die man dann bei einer oder im Rahmen einer entsprechenden Fachberatung sich einmal nennen lassen kann, um dann zu sagen, aha, okay, jetzt verstehe ich, warum gewisse Dinge so gemacht werden und so vorgegeben sind, wie es der Fall ist.
Aber Frau Trabant, haben Sie als Architektin auch Ideen, wie man, wenn man in jungen Jahren ein Bad plant oder saniert, dass das vielleicht nicht direkt aussieht wie ein Behindertenklo? Ich sag mal, Stichwort Haltegriffe.
Die Haltegriffe sind wirklich das Thema, das an vielen Stellen diesen optischen Gestus bieten. Also wo auch Menschen, die darauf angewiesen sagen, ah, das will ich nicht, dann sieht jeder, dass ich das brauche. Ein erster wichtiger Punkt ist, dass ich eine Unterkonstruktion, wenn ich zum Beispiel eine sogenannte Trockenbauwand verwende, dass ich die Unterkonstruktion so stabil mache, dass ich später einen Griff dran bringen könnte, wenn ich ihn mal brauche. Das ist sogar nach der barrierefreien Norm zulässig, dass ich also es vorrichte auf eine spätere Barrierefreiheit. Das ist ein erster Punkt, der geht. Ein zweiter Punkt ist, dass man ja vielleicht auch mal Griffe verwenden kann, die einen Holzhandlauf haben, die also insgesamt ein bisschen freundlicher wirken, wo ich vielleicht auch einen stabilen Griff habe, der ansonsten im Alltag als Handtuchhalter funktioniert, wo ich das Handtuch zum Trocknen drüber hängen kann im Bad, aber mich eben auch beim Laufen sicher festhalten kann. Oder ich habe in der Dusche, die ja dann meistens die notwendige Stelle ist, um die Körperpflege durchzuführen, eine Badewanne wird später nicht mehr nutzbar sein, wenn ich eine motorische Einschränkung habe. Also braucht es eine gute große Dusche, gegebenenfalls zusätzlich zur Badewanne. Und dort kann ich aber auch einen Hocker reinstellen, in den ich mich dann draufsetzen kann, der aber, während ich ihn nicht benutze, gibt es auch tolle Modelle, die wirklich ästhetisch aussehen, zur Seite stelle und als Ablage für Handtücher, Kleidung oder andere Dinge im Bad auch benutzen kann. Es gibt viele Kleinigkeiten, die ich verwenden kann, ohne dass dann dran steht, das ist jetzt hier das Bad, wo nur Menschen mit großer, schwerer körperlicher Einschränkung gepflegt werden.
Sie haben gesagt, Unterkonstruktion bei Leichtbauweise, ist das die berühmte OSB-Platte, die dann vielleicht sogar doppelt darunter ist, unter den Fliesen?
Die muss zum Beispiel, also die OSB-Platte ist es nicht, aber eine Mehrschichtplatte kann einfach an der Stelle, wo später der Griff befestigt werden soll, auf die Trockenbau-Unterkonstruktion aufgeplankt werden oder auch dazwischen befestigt werden, zwischen den Ständern. Und dann mache ich meinen Gipskokton da oben drauf. Und wenn ich am Anfang noch unsicher bin, wo werde ich vielleicht den Griff brauchen, dann lieber ein bisschen großzügiger vorsehen. So viel Fläche habe ich doch im Bad sowieso nicht, dass ich da jetzt, dass das jetzt so wahnsinnig in die Kosten geht. Und dann kann danach der Griff da drauf gemacht werden und die Fliesen brechen auch nicht, wenn er benutzt wird. Das ist nämlich der Effekt sonst, dass mir die Fliesen brechen, dass das Ganze nicht hält, wenn ich später den nachrüsten würde.
Und inwieweit sollte das dann auch in die stabilen Außenwände zum Beispiel eingebunden sein? Eine solche Konstruktion, kann man das so ein bisschen als Maß nehmen, dass wenn die Toilette, die ja auch an einer Unterkonstruktion hängt, wenn die hält, dann hält auch der Rest? Oder was kann so das Maß sein, an dem ich das erkenne?
Also wenn die Wand, wenn ich eine Ziegelwand habe, an der ich das später befestigen möchte und die ist ordentlich verfugt, dann hält die das auch. Ne? Das größte Problem ist, sind die sogenannten Trockenbauwände, wo ich also einen Metallständer habe, der ja gar nicht so sehr stabil ist, auf den ich sonst Gipskartonplatten aufblende. Und dort brauche ich eine Stabilisierung durch diese Mehrschichtplatten. Wenn ich das flächig mache, dann hält das aber auch.
Herr Triemer, wer kommt denn zu Ihnen eigentlich ins Beratungszentrum? Sind das Menschen, die es dann, naja, schon ein bisschen nötiger haben, oder kommen auch die jungen Leute schon, die sanieren oder bauen wollen?
Ich glaube oder ich meine, dass das Bewusstsein für das Thema in der letzten Zeit verstärkt da ist. Also man hat schon Anfragen mitunter, wo man sagt, okay, ich möchte was bauen, ich möchte das für die Zukunft ausrichten, ich möchte logischerweise lang dort wohnen bleiben. Machen wir Gedanken über das Thema. Das ist definitiv festzustellen, da ja dieses Thema Barrierefreiheit zum Glück auch in der Gesellschaft ein Stück weit mehr ankommt derzeit. Das muss man sagen. Die Mehrheit der Fälle, möchte ich sagen, ist allerdings doch so angelegt oder die Mehrheit der Anfragen, dann, wenn etwas geschehen ist. Wenn man also eine Erkrankung hat, erlitten hat oder einen Unfall erlitten hat, dass dann man aktiv werden muss, das ist klar, aber dann eben erst sich diese Fragen stellen. Wir möchten schon im Rahmen auch dieses Beratungszentrums ein Stück weit dahingehend wirksam werden, um die Bevölkerung da aufzuklären, ihnen über Dinge mit auf den Weg zu geben. Wie kann ich damit umgehen und wie kann ich mich eventuell ein Stück weit rüsten? Dass man sich nicht für jeden Fall im Leben absichern und rüsten kann, das ist, denke ich, jedem klar. Aber es sollte schon herausgestellt werden, dass eben viele, ich sage mal, Behinderungsarten oder Einschränkung der Mobilität, und das ist ein Bewusstseinsfaktor, erst im Laufe eines Lebens entstehen. Man sagt nur circa 3 bis 5% aller Behinderungen, Erkrankungen und so weiter sind angeboren. Der Rest entsteht im Laufe eines Lebens. Das ist sehr wichtig zu wissen. Wir hatten erwähnt Unfälle, Arbeitsunfälle, Wegeunfälle, Erkrankungen. All das kommt überwiegend erst im Laufe eines Lebens. Und erst dann macht man sich im Normalfall natürlich darüber Gedanken. Und wir wollen das aber schon versuchen, vorher, auch im Rahmen dieses Interviews ein bisschen der Bevölkerung nahezubringen, auch aus verbandlicher Sicht, also aus Sicht des Sozialverbandes VdK Sachsen e.V., der ja mit seinen über 27.000 Mitgliedern in Sachsen viele Menschen dieser betroffenen Gruppen ja letzten Endes in seinen Reihen hat, dass es dort eben schon ein sehr wichtiges Thema ist, über das man sprechen sollte.
Wie ist denn das mit den Kosten? Also kann man, die Menschen sind ja sehr geldfixiert, kann man da auch über die Kosten kommen? Also dass man denen zum Beispiel sagt, wenn ihr das jetzt vernünftig plant, dann spart ihr euch nach hinten raus, ich weiß es nicht, 3 Jahre Pflegeheim oder so und dann habt das schon wieder rein oder gibt es solche Rechnungen?
Also es ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht grundsätzlich immer so, wenn man dieses Thema der Barrierefreiheit, sei es im privaten, als auch im öffentlichen Bereich, also sprich beim Gebäudeneubau, bei öffentlichen Einrichtungen, bei Straßenquerungen und so weiter, von vornherein mit bedenkt und einrechnet, und Frau Trabant wird mir da hundertprozentig recht geben, dann ist das im Grunde neutral, kostenneutral. Das kostet nicht mehr, wenn man es mit einplant. Mehr kostet es dann, wenn man es eben im Laufe des Lebens, ich sag mal, nachrüsten müsste und ändern müsste, neu bauen müsste, dazu bauen müsste. Dann entstehen natürlich Kosten. Aber wenn man es von vornherein mit bedenkt, dann ist es gut handelbar und gut machbar.
Ich denke zum Beispiel auch an solche Dinge wie, wir hängen ja die Schränke, wenn wir noch stattlich und groß sind, hängen wir die relativ hoch im Bad zum Beispiel, in der Küche. Tja, und wenn man dann nicht mehr so richtig die Arme recken kann, dann sieht es ein bisschen beschwerlich aus, ne?
Da gebe ich Ihnen recht, wenn ich Herrn Trimmer mal ergänzen darf. Wenn es dann aber auch so ist, dass das Leben beschwerlicher wird, habe ich auch weniger Platzbedarf für manches. Dann brauche ich vielleicht auch nicht mehr das ganz große Familienservice, wo ich die 10-köpfige Familie bewirte, wenn ich alleine und den Alltag lebe. Wenn das Service dann mal gebraucht wird, ist irgendjemand da, ein Enkelkind, das mir das auch aus dem oberen Schrank nehmen kann. Also ich kann auch viele Dinge durch Organisation klären, vielleicht mal einen Unterschrank durch einen Rollschrank ergänzen oder meine Unterschranktüren in der Küche durch Auszüge ersetzen. Da gibt es ja heute gerade in modernen Küchen ist das schon Standard, dass da die Auszüge sind, die gut erreichbar sind. Man kann da ganz viel durch Kleinigkeiten tun. Und Herr Drehmer sagt das ja schon, was die Kosten angeht. Die meisten Dinge sind kostenneutral. Es ist natürlich etwas mehr Bewegungsfläche, braucht einfach mal mehr Grundfläche, aber das ist schon fast das Einzige. Und wenn ich mir ein standardmäßiges Einfamilienhaus heutzutage anschaue, dann ist die Grundfläche da. Die bodengleiche Dusche, die im Bad vor Jahren noch das große Thema darstellte, ist heute Standard. Die macht man sowieso. Wenn es dann mal ein bisschen zu eng werden sollte, könnte man immer noch die feste Duschabtrennung wegnehmen und dann vielleicht einen Duschvorhang machen. Das ist nicht ganz so komfortabel. Das hat man sich ursprünglich so nicht gewünscht. Aber wenn es dazu führt, dass ich dann da selber noch zurechtkomme und mir jemand mal zur Hand gehen kann, dann werde ich das tun und werde mit diesen kleinen Einschränkungen leben. Weil die Pflegeheimkosten, also da müssen wir nicht über 3 Jahre reden. Also ich denke mal, da ist ein halbes Jahr schon ausreichend, um alle Kosten, die ich vorher nicht mal, also nicht mal, es ist schon viel übertrieben. Also wir sind vielleicht bei 10.000 Euro oder sowas, die das mehr kostet, wenn ich alles zusammennehme. Weil ich viel ganz einfach machen kann. Herr Triemer sprach die Farben, die Kontraste an im Bad, damit ich Dinge gut erkennen kann. Dann mache ich eine farbige Fliese auf dem Boden und habe meine weiße Keramik oder mache einen dunklen Toilettendeckel auf die Toilette und schon kann ich die Dinge sehr gut erkennen und es sieht sogar noch freundlicher aus. Weiß auf weiß ist so ein Thema, was wir nicht brauchen. An vielen Stellen kann ich Licht heute einfach intensivere Leuchtmittel verwenden. In Beleuchtungsmittelwechsel ist ja nicht mehr kostenaufwendig. Also gibt so viele Dinge, die ich schaffen kann, wenn ich am Anfang darauf achte, dass eine Schwellenlosigkeit gegeben ist und ausreichend Bewegungsflächen in jedem Raum vorhanden sind, kann ich nachgerade alles später anpassen. Ein Punkt noch,
Ja.
eine Ergänzung habe ich noch. Wir haben vor Jahren mal eine Studie fürs Innenministerium gemacht, zu dem sogenannten bedarfsgerecht barrierefreien Wohnraum. Also was brauchen Menschen mit Behinderung für ihren individuellen Bedarf? Und da kam ein Punkt, den ich früher auch gerne vergessen habe. Mein Müll muss ich entsorgen können. Das ist für Menschen unglaublich wichtig, dass sie ihre eigene Müllentsorgung organisieren können. Also ist dann schon auch notwendig, dass ich meine Mülltonne erreichen kann. Das wird gerne vergessen.
Ich kann mich entsinnen, zu DDR-Zeiten hatten viele Neubaublöcke, wie wir gesagt haben, Plattenbauten, einen Müllschlucker. Das war ein Rattentanzplatz.
Ja, das war's. Heute im Einfamilienhaus ist da ja eine Tonne dabei, aber ich muss eben die Schwellenfreiheit bis dahin erreichen und nicht denken, das ist nicht wichtig. Ja, genauso wie ich meinen Abstellraum eigentlich auch erreichen möchte, weil ich meine Vorräte vielleicht lagern muss, weil ich ja doch nicht so häufig zum Einkaufen mehr komme, wenn ich motorisch eingeschränkt bin, nicht mehr so fit bin, egal in welchem Alter, werde ich mich seltener zum Beispiel zum Einkaufen bewegen und dann brauche ich einen ebenerdigen Abstellraum.
Wie ist denn das? Sie haben Schubkästen angesprochen. Mit einem Rollstuhl stelle ich mir das schwierig vor, mit Schubkästen. Steht man sich da nicht
Schläfst du?
selbst im Weg, ne?
Kann das doch neben mir aufziehen. Ist doch jetzt erstmal kein zwingender Grund, dass ich unter den Schubkasten drunter komme. Also wenn es nicht so schwer ist, kann ich auch neben mir Dinge aufziehen. Und bin dann recht flexibel. Ich sollte natürlich im Rollstuhl eine unterfahrbare Arbeitsfläche haben. Das ist schon wichtig. Darauf muss man achten.
Kann man schon dadurch für mehr Platz sorgen, dass man die Schränke nicht zu tief macht? Also jedes Buffet im Wohnzimmer war früher 60 tief, da ist man an die hinteren Sachen gar nicht rangekommen. In der Küche das Gleiche, jeder Küchenschrank 60 tief, klar, für den Kühlschrank braucht man das. Aber die anderen Schränke, müssen die so tief sein?
Ist auf jeden Fall eine Lösung. Also nicht so tiefe Schränke zu machen. Oder eben, wenn die Tiefe dann notwendig ist, weil ich sonst nicht genug Abstellbreite habe, ich muss ja dann mehr Schränke gegebenenfalls nebeneinander stellen, dann eben einen Schrank haben, wo so ein Schubkasten ist, den ich bis zum Ende ausziehen kann und dem ich von oben Dinge eingreifen kann. Aber wie gesagt, die notwendigen Dinge müssen im Greifbereich sein. Und ich habe nicht mehr das ganz, ganz große Kochbesteck, wenn ich dann alleine bin. Der große Nudeltopf, den ich hatte, als die Kinder klein waren, der ist dann auch nicht mehr im Alltag nötig.
Es sei denn, die kommen dann alle, ne?
Dann könnt ihr den aber auch aus dem oben Regal nehmen. Und das wird vergessen. Wir sind ja immer noch soziale Wesen. Es gibt ja keinen Grund, auch wenn Selbstbestimmung ganz oben steht, aber es gibt keinen Grund, in der Familie nicht mal zu sagen, reich mir doch bitte mal den Topf aus dem oberen Regal, den ich heute brauche, weil ihr kommt.
Das heißt also, die großen Dinge, die müssen dann nach oben und die kleinen, die man im Alltag dann nur noch braucht, die müssen nach unten.
Mein Eiertopf oder den kleinen Topf für meine paar Nudeln, die ich für mich koche, bin ja sehr dafür, dass man weiter immer selber kocht, bis so lange wie nur irgend geht. Das ist so in meinem Greifbereich, aber da brauche ich eben dann drei Töpfe und nicht mehr. Für die brauche ich weniger Platz und den kann ich unten nur einrichten.
Ja, wir reden ja hier über das Sanieren, aber man sollte sein Haus oder seine Wohnung natürlich auch versichern. Und genau darum kümmert sich der Podcast Gold und Asche. In 9 Folgen führen meine Kollegen dort durch die komplizierte Welt der Versicherungen und erklären dabei unter anderem, welche sind Pflicht, über welche sollte man nachdenken und auf welche kann man getrost verzichten. Das alles unterstützt von Experten und mit Hintergrundwissen, um einen guten Vertrag abzuschließen. Den Podcast Gold und Asche Projekt Versicherung gibt es natürlich ebenso kostenlos in der ARD Audiothek. Ja, Herr Triemer, wenn jetzt Menschen zu Ihnen kommen ins Beratungszentrum für barrierefreies Planen und Bauen und sagen, naja, ich will jetzt mein Haus nochmal ein bisschen schick machen, bin jetzt um die 40, vielleicht Mitte 40. Was würden Sie denen raten, dass man vielleicht relativ kostengünstig dann doch viele Dinge schon vorsehen kann, die im späteren Alter einem dann zugutekommen, dass man länger drin wohnen kann in dem Haus?
Dann würde man ihm natürlich sagen, schau eben auf die bereits vorhin mit erwähnte Zubegung. Schau an, wie gelangst du in dein Haus hinein? Musst du noch größere Stufen oder eine größere Anzahl von Stufen überwinden? Das könnte eines der Schwierigkeiten werden. Gibt es möglicherweise einen alternativen Zugang, den man sich noch etwas herrichten müsste? Wir hatten des Öfteren schon Fälle, wo also dann gesagt wurde, ja, über die Garage geht es auch irgendwie ins Haus hinein. Ebenerdig. Aber ich muss halt beispielsweise, um zur Garage zu gelangen, hinten herum durch den Garten oder ähnliches, wo man sagt, dann schau dir bitte an, müsste dort an der Zuwegung etwas getan werden, um dort besser in das Haus hinein zu gelangen. Das wäre vielleicht einer der Punkte. Ja. Weiterhin dann natürlich das Thema Bad wird immer wieder auch im heutigen Gespräch Thema sein. Ist dort noch die Badewanne, die schon etwas älter ist? Sind die Fliesen nicht mehr das, was es mal waren vor 30 Jahren? Müsste ich dort was tun? Ja, dann ist die Frage relativ einfach zu beantworten. Dann sollte man definitiv über eine Dusche nachdenken. Nun gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, ja, ich bade halt gerne. Ja, dann muss man sich den Raumbedarf oder den vorhandenen Platz anschauen. Kann man vielleicht an der Badewanne etwas einkürzen und die Tische etwas größer gestalten oder wie auch immer, eine Umgestaltung der Räumlichkeit. Das sind diese Themen und dann natürlich eben die Frage, ja, wie ist mein Haus aufgebaut? Was befindet sich im Erdgeschoss, was ich also dann relativ problemlos erreichen könnte? Was befindet sich weiter oben, im ersten Obergeschoss, vielleicht sogar im zweiten? Muss ich dort nachdenken, perspektivisch Dinge zu verändern, grundlegend zu verändern? Das sind individuelle Fragen, die sich stellen. Und dafür ist letzten Endes unser Beratungszentrum auch da. Denn unser Beratungszentrum für barrierefreies Planen und Bauen, welches wir eben gemeinsam mit der Architektenkammer Sachsen quasi initiiert haben, ist genau für solche Anfragen der Bürger, von Kommunen, von Vereinen, Verbänden, also im Grunde jeder Person, da kostenfrei eine Erstberatung zu ermöglichen. Was kann ich tun, wenn ich mich um das Thema Barrierefreiheit kümmern möchte? Und das ist einer der großen Pluspunkte dieses Beratungszentrums. Es kann sich tatsächlich jeder an uns wenden, anrufen, telefonen und kann sagen, ich habe das und das vor. Ich wohne in der und der Situation individuell angepasst. Was können wir dort machen? Was kann ich tun? Und dann bekommt derjenige entweder persönlich oder am Telefon oder über Video oder über E-Mail, wenn er vielleicht Lagepläne vorlegen kann, eine kostenfreie Beratung. Und das ist tatsächlich eine sehr gute und wie man auch sagt, niedrigschwellige Möglichkeit, sich über die Themen der Barrierefreiheit zu informieren. Wie gesagt, jede Situation, jede Lebenssituation, jedes Gebäude, jede Wohnung ist anders. Es gibt keine, wie soll ich sagen, pauschale Lösung, wobei natürlich die Normen uns schon Dinge vorgeben. Ich hatte diese Bewegungsflächen erwähnt. Wir haben die Türbreiten erwähnt, die man mindestens einhalten sollte. Aber trotz allem ist ja jede Situation individuell und anders. Und dafür ist dieses Beratungszentrum eine gute Möglichkeit.
Gibt's das nur in Sachsen oder auch in anderen Bundesländern?
Es gibt vergleichbare Dinge nach meinem Kenntnisstand unter anderem in Bayern. Die dortige Architektenkammer bietet Ähnliches auch an. Allerdings eine solche Kooperation im Rahmen eines geförderten Projektes, wie hier in Sachsen, ist mir ehrlicherweise nicht bekannt. Vielleicht kann Frau Trabant dazu etwas sagen. Mir ist etwas Vergleichbares auch auf dieser Ebene, wo wir ja wo gemeinsam mit der Architektenkammer Sachsen in ganz Sachsen diese Beraterinnen und Beraterinnen praktisch mitwirken und für ganz Sachsen auch das abgedeckt werden kann, nicht bekannt bundesweit.
Und seien wir mal ehrlich, wenn ich ernsthaft einen größeren Umbau vorhabe, dann kann es doch nicht das Problem sein, mal 500 Euro für einen Tag Beratung oder so zu investieren. Also ich glaube, auch ein Problem ist heutzutage, dass zu wenig Expertise zum richtigen Zeitpunkt eingeholt wird. Es gibt bundesweit viele Menschen, die barrierefrei, also zu wenige eigentlich, aber es gibt trotz allem in allen Bundesländern Menschen, die mit barrierefreien Bauen, mit Kompetenzen da ausgestattet sind und die beraten können. Und im Zweifel ist vielleicht auch noch mal ein Wohnberater geeignet. Die sind zwar eigentlich mehr für Mietwohnungen und sowas da, aber auch im Netzwerk von Wohnberatern wird man Menschen finden, die dort mit Expertise kommen.
Und diese 500 €, das wäre jetzt so eine Beratung für so ein Haus, was man sanieren will oder eine Wohnung oder wie auch immer. Ist das so die Größenordnung?
Das hängt ja am Ende mal ein bisschen vom Zeitraum ab. Ich habe jetzt einfach mal überlegt, es gibt so zwei Beratungsgespräche von vielleicht 90 Minuten, ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Nachbereitung, noch eine Mail am Ende. Das wäre jetzt so ein grobes Gefühl dafür. Ja.
Aber in Sachsen wäre das die Erstberatung kostenlos, woanders könnte es unter
Genau.
Umständen gleich was kosten.
Genau. Und bei uns ist eine vertiefende Beratung auch kostenpflichtig. Also es ist wirklich die Erstberatung, die kostenlos ist. Und dann, wenn es dann in ernsthafte Planungshandlungen oder sowas geht, dann muss auch der Interessent einen Kollegen beauftragen.
Also das ist so ein bisschen wie bei der Energieberatung, halt eine für Barrierefreiheit.
Genau. Und wenn wir ehrlich sind, im Kontext meines Wohnhauses geht es ja auch eher um barrierearmes Bauen, auch wenn das ein Begriff ist, den ich nicht besonders mag, weil er so undefiniert ist und man nicht genau weiß, was gemeint ist. Aber es geht darum, meine für mich relevanten Barrieren zu erkennen, oder die zu erkennen, die wahrscheinlich mal ein Problem darstellen werden und dann eine individuelle Lösung zu finden. Und das entspricht natürlich keiner vollständigen Barrierefreiheit oft.
Und reicht es da, wenn man mit Plänen und Fotos kommt, oder ist es besser, man holt sich die Experten ins Haus?
Unbedingt, unbedingt, den Interessenten ein bisschen abzuholen, ihm auch mal zu zeigen, guck mal, dieses Problem sehe ich sofort bei dir. Das kann man auch besser vermitteln, wenn man vor Ort gemeinsam steht. Vielleicht auch mal, das mache ich ganz gern, auch mal einen Rollator oder einen Rollstuhl auch mal mitnehmen und mal sagen, guck mal hier, oder eine Simulationsbrille, mal zeigen, du hast hier Verhältnisse, da wirst du nichts sehen können später. Da solltest du mal drüber nachdenken, ob hier mal besseres Licht kommt oder wir doch über neu andere Farbgestaltung nachdenken, was ja am Ende kein Geld kostet, nur diese Überlegung einfach anzuregen.
Dass man praktisch dann mit der nächsten Sanierung, mit dem nächsten Maler dann eben genau das beachtet, zum Beispiel. Sagt Susanne Trabant, Architektin, Bauingenieurin, Sachverständige für barrierefreies Bauen, und Michael Triemer, Projektkoordinator vom Beratungszentrum für barrierefreies Planen und Bauen in Sachsen. Wir haben über die kluge Vorsorge gesprochen, die Altersvorsorge der besonderen Art, wenn man saniert, wenn man baut, dass man nicht nur an die Kinderzimmer denkt, sondern auch daran, dass man vielleicht auch im höheren Alter noch in seinem Haus wohnen möchte. Die Kosten dafür, die sind überschaubar, wenn man es bei der Planung schon berücksichtigt. Und da sind wir auch schon fast beim nächsten Thema des nächsten Podcasts, sehr zu empfehlen. Wie kann ich später einmal Treppen überwinden? Wir sind dann beim Thema Treppenlift und Fahrstühle, die auch sehr im Kommen sind. Kann ich für so etwas vielleicht auch schon in der Sanierungs- oder Planungsphase Vorbereitungen treffen? Denn auch hier sind wir wieder genau bei dem Punkt, den wir eben auch schon hatten. Ein Pflegeheimplatz ist selbst auf kürzere oder mittlere Sicht deutlich teurer als ein vernünftig und frühzeitig geplanter Treppenlift oder Fahrstuhl.
Saniere mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.